Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir beschäftigen uns heute Abend mit einem ungewöhnlichen Thema, meine ich, die Stiftshütte in der Offenbarung. Aber ich hoffe, dass am Ende des Abends deutlich wird, dass das Thema eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, sondern absolut auf der Hand liegend. Der heutige und letzte Vortrag dieser Serie ist eigentlich eine Synthese, eine Verknüpfung der vergangenen beiden Abende. Zunächst haben wir uns ja am Donnerstag mit den verschollenen Tempelschätzen beschäftigt, gestern mit der Offenbarung und jetzt verknüpfen wir beides miteinander. Das sieht man auch, nicht wahr? Am Donnerstag haben wir Dias gesehen und gestern Hellraumfolie und heute machen wir eine multimediale Kombination der beiden. Und ich werde mir auch erlauben, einige Dias zum zweiten Mal zu zeigen, aber ich werde Ihnen nicht das Gleiche erzählen wie an den vergangenen Abenden. Also die Stiftshütte in der Offenbarung. Wir lesen zunächst eine Stelle aus Offenbarung 4, Vers 1. Für diejenigen, die keine Bibel da haben, habe ich alles, wenigstens die wichtigsten Verse, hier projiziert. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Wir finden hier in diesem Vers etwas ganz Besonderes. Johannes sieht den Himmel geöffnet. Es heißt nicht, der Himmel wurde geöffnet, sondern er sah eine Tür, die war aufgetan. Das ist die genaue wörtliche Übersetzung. Also eine geöffnete Türe. Das ist etwas ganz Fundamentales für das Christentum, nämlich seit dem Kreuz Christi haben wir es zu tun mit einem geöffneten Himmel. Wir kennen doch, die meisten von uns, dieses wunderbare Lied: Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet darum. Also hier finden wir etwas ganz Grandioses. Menschen heute, die an den Jesus Christus glauben, wissen, der Himmel über ihnen ist ein geöffneter Himmel. Und viele denken ja, die Offenbarung sei speziell ein Buch, das über die Zukunft berichtet. Gut, so, das haben wir auch gestern gesehen. Aber das ist sicher nicht das Einzige. Wir finden nämlich gerade in diesem Buch diesen geöffneten Himmel und es wird uns sehr viel berichtet über das, was man in diesem geöffneten Himmel finden kann. Also wer gerne Informationen haben möchte über das, was die Herrlichkeit des Himmels anbetrifft, der lese bitte die Offenbarung. Und es gab ja vor Jahren ein Buch, das recht verbreitet war, das heißt Das Schönste kommt noch. Ein wunderbarer Titel. Das Schönste kommt noch und das ist die Hoffnung der Erlösten. Und gerade wenn wir darüber mehr erfahren möchten, das finden wir in dem Buch der Offenbarung. Eine zweite Stelle aus Offenbarung 11, Vers 19. Da nun lesen wir: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also nun sieht Johannes in den Himmel hinein und im Himmel sieht er einen Tempel. Und dieser Tempel ist wiederum geöffnet und was sieht er im Tempel? Die Bundeslade. Und zwar hier nun das Original. Das Original, das damals fast, sagen wir, mehr als 1600 Jahre früher Mose gesehen hatte auf dem Berg Sinai. Da in der Wüste Sinai, nach dem Auszug aus Ägypten, hat Mose nicht nur die Tora, das Gesetz bekommen, sondern er sah den Himmel und dort die originale Stiftshütte. Und er bekam den Auftrag, diese ganz genau zu kopieren. Nun, diese originale Stiftshütte, die Mose gesehen hatte, sieht Johannes hier nun wieder neu. Das ist eigentlich sehr beeindruckend, wenn wir dabei bedenken, wir haben gestern gesehen, die Offenbarung wurde um 95 nach Christus geschrieben. Das heißt, 25 Jahre nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und da hat das Judentum all diese himmlische Herrlichkeit als Kopie des Himmlischen verloren. Und wir haben auch gesehen, wie von da an ganz deutlich eben auch die Bundeslade ein verschollener Tempelschatz für das jüdische Volk geworden ist. Und nun 25 Jahre später, nach dieser Katastrophe der Zerstörung Jerusalems durch die Römer, und das war der Auftakt für eine Geschichte von 2000 Jahren Blut und Tränen, da finden wir einen Juden auf Patmos. Er sieht den Himmel geöffnet und er sieht die originale Bundeslade. Das ist doch herrlich. Er sah, ach, als Jude habe ich doch eigentlich alles verloren. Und er sieht, als Christ habe ich alles gewonnen. Die Kopie ist zerstört worden, aber wir haben als Erlöste Gottes, als Heilige und Geliebte, als Anhänger des Messias, wir haben die originale Bundeslade, die originale Stiftshütte. Ich sage Stiftshütte, das muss ich näher erklären. Wir lesen nämlich in Offenbarung 15, Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Nun sehen Sie, wir haben von einem Tempel gelesen im Himmel, aber dieser Tempel wird umschrieben als die Hütte des Zeugnisses. Und das ist genau die Bezeichnung in 4. Mose 18, die Bezeichnung der Stiftshütte. Es geht also um die Stiftshütte, die Johannes gesehen hat. Man darf sich nicht beirren lassen von dem Ausdruck Tempel, denn der Ausdruck Tempel in der Bibel bezeichnet sowohl den steinerne Tempel als auch die Stiftshütte. Ich war im Buch Samuel, liest man doch auch von dem Tempel in Silo. Was war das? Das war die Stiftshütte. Der Tempel Salomos war ja damals gar noch nicht gebaut. Der kleine Samuel diente in der Stiftshütte in Silo. Die Hütte des Zeugnisses in dem Himmel. Und Johannes sah also, wir haben den originalen Tempel im Himmel. Das jüdische Volk hat alles verloren. Den Tempel, aber auch die irdische Stadt, die geliebte Stadt Jerusalem. Aber Johannes durfte wissen, und wir haben das himmlische Jerusalem. Denn schon der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb ein paar wenige Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, etwa im Jahr 64, sagt er den jüdischen Gläubigen, lasst uns hinausgehen aus dem Lager, denn Jesus hat auch außerhalb des Tores gelitten. Er hatte keinen Platz hier, er wurde verworfen. Und darum sagt er, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und effektiv ein paar Jahre nach dem Hebräerbrief war Jerusalem und der Tempel zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Und Johannes wusste, ich habe einen himmlischen Tempel im Original. Ich habe eine himmlische Stadt im Original, das himmlische Jerusalem. Und noch mehr, das jüdische Volk verlor vom Jahre 70 an dann auch das geliebte Vaterland. Das Land Israel, das der Jude so schlechthin einfach Haaretz, das Land nennt. Man spricht von dem Land. Das ist nicht die Schweiz, das ist nicht Deutschland, das ist einfach das Land Israel. Und das haben sie verloren. Und es gab eine 2000-jährige Diaspora-Zerstreuung unter den Völkern. Und Johannes wusste, aufgrund des Hebräerbriefes, wir haben ein himmlisches Vaterland, das schon Abraham, die Erzväter gesucht haben. Auch das in Hebräer 11. Das ist doch interessant, der Himmel. Es gibt also ein himmlisches Vaterland. In diesem Vaterland gibt es eine himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem. Und in dieser himmlischen Stadt gibt es einen himmlischen Tempel, die Stiftshütte im Original. Nun, ich werde heute Abend nicht sprechen über das himmlische Vaterland, auch nicht über die himmlische Stadt Jerusalem, sondern eben über die Stiftshütte im Himmel, die Stiftshütte in der Offenbarung. Nun, wir lesen sehr vieles, sehr viele Details von diesem Tempel. Und deshalb habe ich auch gestern schon gesagt, die Offenbarung ist ein eigentliches Tempelhandbuch, von vorne bis hinten. Ich möchte das ein bisschen illustrieren. Offenbarung 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Nun, wir haben gelesen von der Hütte des Zeugnisses im Himmel. Hier lesen wir von dem Altar. Und das muss ich noch zurückgreifen. Wir haben gelesen von der Hütte des Zeugnisses. Der Ausdruck das Zeugnis bezeichnet die steinernen Tafeln, die 10 Gebote. Die befanden sich ja in der Bundeslade. Und nun gibt es eine Hütte des Zeugnisses im Himmel. Das heißt also, die Steintafeln oder einfach die Tafeln des Gesetzes befinden sich im Original, im himmlischen Original, in der himmlischen Bundeslade. Also auch das ein Hinweis auf den Tempel. Aber eben jetzt da geht es um den Altar im Himmel. Was sieht Johannes da beim Altar? Er sieht die Seelen der, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Er sah also Seelen von ermordeten Märtyrern. Das sind selbstverständlich Gläubige von der Zeit nach der Entrückung. Das setze ich jetzt voraus, weil wir das gestern ja behandelt haben. Aber es ist doch interessant, hier also am Schlachtplatz, denn hier wurden die Schlachtopfer dargebracht, da sieht er Seelen von ermordeten Gläubigen. Und es ist ja interessant, das Wort Seele in der Bibel kann ja auch das Blut bezeichnen, weil Nefesh, das bedeutet Seele, kann auch bedeuten Leben, und das Blut ist ja der Inbegriff des Lebens schlechthin. Wenn man mir das Blut wegnimmt, dann lebe ich nicht mehr. Also, aber das ist doch auch interessant, dass hier die Seelen gesehen werden am Fuß des Altars, unter dem Altar, denn das war ja auch der Ort, wo man bei den Schlachtopfern im Alten Testament das Blut hingegossen hatte. Wir machen jetzt einfach eine Bestandesaufnahme. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. O König der Nationen. Nun, Johannes sieht so etwas wie ein gläsernes Meer. Hier handelt es sich um das Waschbecken vor dem Heiligtum. Warum kann ich das so sagen? Man könnte ja denken, Johannes sieht hier einen himmlischen Ozean, nicht wahr? Nun, das ist der Sprachgebrauch der Bibel. In 1. Könige 7, Vers 23 wird das Waschbecken vor dem Salomo-Tempel genannt das Eherne Meer. Und es ist so, der hebräische Ausdruck Yam kann bedeuten ein Meer im Sinn von Ozean, von See. Aber er wird auch gebraucht für einen Behälter, zum Beispiel für Öl oder für Mehl und hier eben für das Wasser des Waschbeckens. Was überraschend ist hier, das gläserne Meer, oder besser gesagt, wie ein gläsernes Meer, ist das himmlische aus Glas, während in der Stiftshütte es doch aus Kupfer war, beziehungsweise Kupferlegierung. Ehren in der Elberfelder bedeutet immer Kupfer, Kupfererz. Aber das natürlich in einer Verbindung, normalerweise war das eben Bronze. Es war aus Bronze hergestellt, warum hier wie ein gläsernes Meer? In 2. Mose 30 liest man davon, dass das Waschbecken in der Stiftshütte aus den Kupfer- oder eben Bronzespiegeln der Frauen gemacht worden ist. Man hatte damals keine Glasspiegel, sondern blank poliertes, wunderbar bearbeitetes Bronzemetall. Nun, hier lesen wir wie ein gläsernes Meer. Es ist nicht aus Glas, aber es ist so wie Glas. Das heißt, das himmlische Original ist so perfekt, so spiegelblank, dass es aussieht wie Glas. Und nicht so wie die Kopie damals auf Erden. Also die Frauen hatten auf einen bestimmten Aspekt der Körperpflege verzichtet zugunsten des Heiligtums. Das gibt's, aber das ist natürlich keine Abwertung der Körperpflege und der Hygiene, keineswegs. Aber es ist eine Frage hier der Prioritäten. Sie waren in der Wüste und sie waren bereit, zugunsten des Heiligtums einen Verzicht einzugehen. Freiwillig. Also hier das Waschbecken. Und dann gehen wir weiter. Jetzt gehen wir hinein ins Heiligtum. Also wir gehen ganz didaktisch der Reihe nach. Wir lesen in Offenbarung 4, Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Johannes sah den originalen Leuchter im Himmel, die himmlische Menorah, sieben Feuerfackeln. Und es wird uns gleich auch erklärt, was das bedeutet, was diese Flammen bedeuten. Das sind die sieben Geister Gottes, beziehungsweise man muss sagen, das bedeutet die sieben Geister Gottes. Ich glaube, das ist das Gleiche mit dem Abendmahl. Der Herr Jesus sagte von dem Brot, dies ist mein Leib. Und dann gab es Streit zwischen Reformatoren. Ja, das sagt doch, dies ist. Das heißt nicht, dass dies bedeutet. Ja. Natürlich heißt es, dies bedeutet. Denn sonst müsste man glauben, dass Abraham mit dem Berg Sinai verheiratet war. Ja, es heißt doch von Hagar, welche der Berg Sinai ist in Arabien. Galater 4 will sagen, Hagar bedeutet das Gleiche wie der Berg Sinai in der Wüste, weil das war der Berg der Knechtschaft, der Gesetzgebung. Und Hagar war eine Dienerin, eine Magd und eben nicht eine Freie. Und wenn ich übrigens so ein Bild zeige und sage, das ist meine Familie, kommt niemand auf die Idee, dass ich nicht ganz beieinander bin und meine, das Papier, das sei meine Familie. Das ist meine Familie, das bedeutet meine Familie. Also hier, welche die sieben Geister Gottes bedeuten. Was das näher sagen will, darauf kommen wir noch. Wir machen einfach Bestandesaufnahme. Jetzt gehen wir weiter. Wir kommen zu Offenbarung 8. Ich lese ab Vers 1. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Boten, welche vor Gott stehen. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Bote kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf dass er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Boten vor Gott. Und der Bote nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Hier haben wir den goldenen Räucheraltar im Original. Wir haben noch mehr Tempelschätze hier. Wir haben das goldene Räucherfass. Das war ein spezielles Gerät, mit dem man Kohlen holte von dem Altar im Vorhof, von dem Brandopferaltar. Stellte sich an den Altar, das ist der Altar, den wir gesehen haben im Vorhof. Und dann kommt dieser Bote mit dem goldenen Räucherfass ins Heiligtum hinein und räuchert hier Rauchwerk. Originales himmlisches Rauchwerk auf dem goldenen Altar. Nun, wir haben auch hier etwas gelesen von Posaunen. Das sind auch wieder Tempelschätze im Himmel, denn hier geht es um die silbernen Posaunen, entsprechend denen, die man im Tempel und in der Stiftshütte im Alten Testament hatte. Und da sehen wir nochmals einen Ausschnitt aus dem Titusbogen in Rom. Da sehen wir zwei gestohlene silberne Trompeten, die man in Jerusalem erbeutet hatte, zusammen mit einem siebenarmigen Leuchter und so weiter. Nun, das ist auch interessant. Wir lesen ja von den sieben Engeln, die in der Offenbarung posaunen. Und Johannes wusste natürlich sofort, was das für eine Anspielung war. Denn er war sehr vertraut mit dem Tempeldienst in Jerusalem. Sehr vertraut, denn er war natürlich oft dort, wie jeder Jude, nicht wahr? Ab 13 Jahren mussten ja alle jedes Jahr nach Jerusalem mehrmals kommen. Aber Johannes hat eine ganz besondere Beziehung gehabt zum Hohenpriester. Lesen wir doch im Johannesevangelium. Der konnte sogar Petrus hineinbringen in den Vorhof, wo der hohe Priester zu Hause war, weil er dem hohen Priester bekannt war. Der hat eine ganz spezielle Beziehung gehabt zur Priesterschaft, sogar zu den hohen Priestern in Jerusalem. Nun, er hat verstanden, man hat nämlich tagtäglich, so nach dem Talmud, im Tempel siebenmal silberne Posaunen geblasen. Und der Talmud erklärt die Bedeutung davon, das ist die Ankündigung der Endgerichte Gottes. Echt, echt? Das ist genau das, was wir haben in der Offenbarung. Zweitens, man hat gesagt, dieses Posaunenblasen kündigt an die Vorsehung Gottes. Und die sieben Posaunengerichte, die wir gestern behandelt haben, so im Überblick, das sind genau Gerichte, die über diese Erde kommen werden, in der Vorsehung Gottes. Noch bevor der Herr Jesus direkt und persönlich eingreifen wird. Und drittens sagt der Talmud, dieses Posaunenblasen siebenmal an jedem Tag, das bedeutet auch, weist hin auf die Königsherrschaft, auf das Reich Gottes. Und darum geht es in der Offenbarung. Nach diesen Gerichten kommt das Reich Gottes in Herrlichkeit. Man weiß sogar genau ungefähr, wie man geblasen hat. Man hat zuerst geblasen eine Quint und dann die Quart. Da, da, da. Und dann kam das Lärmblasen. Da, 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 da. Und nochmals die erste Sequenz. Da, da, da. So können wir uns sogar vorstellen, was Johannes auf Patmos gehört hat. So wurde posaunt. Das Reich Gottes wurde angekündigt, die Endgerichte Gottes in der Vorsehung des Allmächtigen. Also wir sehen, wir haben wirklich unerhört viel an Tempelschätzen hier in der Offenbarung. Wir haben ja auch gelesen von, in Verbindung mit dem Waschbecken von den Harfen Gottes. Die wurden ja auch gespielt im Tempel. Und so können wir weiterfahren und noch viel mehr solche Dinge entdecken. Ich möchte vielleicht noch hinweisen auf die sieben Schalen. Die sieben Schalen, der Ausdruck, den Johannes verwendet, im Alten Testament in der griechischen Übersetzung bezeichnet speziell die Schalen, die Opferschalen, mit denen man das Blut der geschlachteten Tiere auffing und es dann ausgoss. Und schauen wir mal in Offenbarung 16, was uns da erzählt wird. Nur so beispielsweise, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meere war. Merkt man den Zusammenhang mit den Opferschalen und dem Blut? Desgleichen auch Vers 4. Und der dritte goss seine Schale, also eine Opferschale, aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Also erfüllt das ganze Buch von Hinweisen auf den Tempel. Kommt hinzu, der Herr Jesus erscheint doch in der Eröffnung der Offenbarung auf Patmos vor Johannes. Johannes ist überwältigt, als er ihn so sieht. Und es wird berichtet dort in Offenbarung 1, der Herr Jesus trug einen Gürtel, einen goldenen Gürtel um die Brust. Wer hat nicht schon gestaunt als Leser? Warum ein Gürtel um die Brust? Ich kenne kaum Leute, die Gürtel um die Brust tragen. Die trägt man doch um die Lenden, also um die Hüfte, auf modern Deutsch. Nun, es gab eine Klasse Menschen im Altertum, die trugen die Gürtel um die Brust. Das waren die Priester. Die Priester. Das heißt, der Herr Jesus erscheint auf Patmos als Priester und zugleich wird er gesehen als Richter, denn aus seinem Munde kommt ein scharfes Schwert. Das zeigt uns nichts anderes. Der Herr Jesus ist der Priester, der das Opfer auf Golgatha gebracht hat. Und wer das nicht annimmt, der muss ihn kennenlernen als Richter. Die gleiche Person. Und wer das vergossene Blut Christi nicht annimmt für sich, zur Vergebung seiner Sünden, der wird diese Opferschalen kennenlernen als Gericht über ihn selbst. Das ist die tiefe Bedeutung. Nun, wir fragen uns, was hat das mit der heutigen Zeit zu tun, dieser Tempel im Himmel? Sehr viel. Wir lesen doch in Hebräer 10, Vers 19. Und das ist nun wirklich an Gläubige gerichtet aus der heutigen Zeit. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch. Das ist sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Nun, hier wird doch gesprochen über das himmlische Heiligtum, das heute für uns geöffnet ist. Und der Zugang ist geöffnet ins Allerheilige durch den Scheidevorhang hindurch in die unmittelbare Gegenwart des Allmächtigen. Das ist die herrliche Situation seit dem Kreuz von Golgatha. Wir wissen doch, Matthäus 27, im Moment, als der Herr Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Und das wollte sagen, jetzt ist der Zugang für Gott, zu Gott offen. An der Stiftshüttenausstellung in Lausanne, als die Stiftshütte dort in Originalgröße gezeigt wurde, da führte ein Bruder eine Gruppe von Juden. Und er erklärte ihnen, der Gott des Judentums ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Und der Gott im Christentum, das ist derselbe Gott, das ist der geoffenbarte Gott. Das geöffnete Heiligtum. Das war natürlich eine bittere Pille, nicht? Aber es ist genau die Wahrheit. Im Judentum haben wir den Gott, den verborgenen Gott hinter dem Scheidevorhang. Gut, das ist aber weit besser als das, was wir im Heidentum im besten Fall oder in ganz guten Fällen noch finden, wie in Athen, dem unbekannten Gott war der Altar geweiht. Ich habe das selber geschrieben, dass er unbekannt war. Dem unbekannten Gott. Sie fühlten ihn blind und tastend und fühlend. Aber wir heute, als solche, die Jesus Christus angehören, der Himmel ist wirklich geöffnet in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und der Hebräerbrief sagt, jetzt können wir mit Freimütigkeit, das heißt ohne Angst zu haben vor Gott, in seine Gegenwart kommen. Und das ist doch auch der Gegensatz. Nur der hohe Priester durfte ja damals im Alten Testament bis zum Jahr 70 in das Allerheiligste hineingehen. Aber nur einmal im Yom Kippur, im Herbst. Und ich habe das schon erklärt, dass man von einem Zeitpunkt dann sogar dem eine Schnur um den Bauch band, um im Todesfall, ein Todesfall eintritt in der Gegenwart Gottes, damit man ihn wieder evakuieren konnte. Das war keine Freimütigkeit. Der bebte und zitterte, der hohe Priester, wenn er in die Gegenwart Gottes ging. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und hier wird auch erklärt, was, dass es hier einen Vorhang gibt im himmlischen Heiligtum. Denn der Weg ist durch den Vorhang hindurch. Und es wird erklärt, was der Vorhang bedeutet. Das ist sein Fleisch. Da haben wir es wieder. Dies ist, ja? Das ist sein Fleisch. Das bedeutet die Menschheit des Herrn Jesus. Und wir bestehen ja auch wirklich, unser Körper, aus Geweben. Ja? Und das war eben ein Gewebe, ein Kunstgewebe. So sagt doch auch David. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wie ein Stickwerk, der menschliche Körper. Aber hier ist es der menschliche Körper des Herrn Jesus. Und im Moment, als er starb auf Golgatha, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Das war Gottes Hand. Wir haben den Zugang. Nun, glücklicherweise gibt es junge Gläubige, die überlegen sich sehr viel. Und die sagen uns dann, ja, ist ja schön, wenn das heißt hier, wir haben eine Freimütigkeit zum Eintritt in das himmlische Heiligtum, nicht? Aber wie geht das? Wir sind doch jetzt gerade eben auf Erden und nicht im Himmel. Die Entrückung kommt noch. Das Schönste kommt noch. Aber bitte, wie soll das gehen? Und dann können die älteren Gläubigen wieder mal darüber nachstudieren, wie vieles oft zu selbstverständlich gelesen wird. Tja, wie geht denn das? Effektiv, in den Körper können wir ja nicht hinein. Aber es ist einfach. Wir können es so umschreiben. Wir können nicht körperlich hineingehen, aber im Geist. Das heißt, das habe ich schon einen Ausdruck, im Geist, kommt keiner draus. Das heißt konkret, jedes Mal, wenn ich ganz bewusst im Gebet mich in die Gegenwart Gottes stelle, beim persönlichen Beten, oder beim persönlichen Bibellesen, dann gehe ich gewissermaßen ein in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Oder auch wenn wir als Erlöste zusammen versammelt sind zum Herrn Jesus Christus hin. Aber nicht gewohnheitsmäßig, sondern wenn wir wirklich von Herzen uns dessen auch bewusst sind und uns zu ihm hin versammeln, dann gehen wir ein ins Heiligtum. Und körperlich, das wird dann noch kommen. Jetzt wollen wir der Reihe nach hindurchgehen und sehen, was diese Tempelschätze nun für uns heute zu bedeuten haben. Und da beginnen wir mit dem Altar im Vorhof. Hier sehen Sie nochmals den Scheidevorhang. Jetzt ist der Zugang zu Gott geöffnet. Aber jetzt gehen wir zum Altar. Johannes sieht nun hier nicht den Herrn Jesus. Obwohl der Altar doch ein Hinweis ist auf das Kreuz Christi. Der Altar war übrigens immer auf einem kleinen Hügel erhöht, aus technischen Gründen, damit der Sauerstoff von unten her in den Altar hineinkommen konnte, damit das Feuer auch richtig brennen konnte. auf einem Hügel erhöht, da wurde das Opfer verbrannt. Ein deutlicher Hinweis auf das Kreuz auf dem Hügel Golgatha. In Hesekiel wird dieser Hügel genannt der Har-El, der Gottesberg. Kleiner Hügel, der Gottesberg. Und hat ganz ein ähnliches Aussehen wie der Felsenhügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Aber nun, Johannes sieht hier Märtyrer dort am Altar. Das hat uns viel zu sagen. Das sind also Menschen, die bereits sein werden, prophetisch, ihr Leben. Das sind Gläubige, die bereit sein werden, ihr Leben für den Herrn Jesus hinzugeben. Ihre Überlegung ist folgende. Der Herr Jesus hat alles für uns gegeben. Dann sind wir auch bereit, alles zu geben. Nun, wenn wir über Martyrium sprechen, dann wird es uns hoffentlich allen schwül. Denn keiner von uns kann da mitreden. Aber ich helfe mir da so aus der Situation. Wir können einen Vers lesen in 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Herrlich. Wenn wir schon nicht für den Herrn Jesus sterben müssen, beziehungsweise die Bibel würde uns sagen dürfen, dann wenigstens für ihn leben. Und dieser Vers ist so gewaltig. Und ich glaube, wenn diese Botschaft heute Abend durchkommt, das wäre schon genügend als Botschaft. Nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Wenn das unsere Losung wird, vielleicht ab heute, wenn nicht schon seit früher. Herr Jesus, ich möchte nicht mehr für mich selber leben. Ich möchte für dich leben. Das hat natürlich ganz, ganz konkrete, praktische Auswirkungen. Unsere ganze Einstellung gegenüber Luxus wird dadurch verändert. Ich sage kein Wort gegen Luxusgüter. Aber es kommt ganz darauf an, wie wir diese Dinge gebrauchen. Wie unsere innere Einstellung zu all den Wohlannehmlichkeiten, in denen wir in unserer Gesellschaft schwelgen förmlich. Wenn wir diese Einstellung haben, nicht mehr für uns leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir auch von dem Altar im Himmel lernen möchten heute Abend. Jetzt gehen wir zum Waschbecken. Also hier nochmal demonstriert, da werden die Opfer dargebracht. Wenn nicht sterben, dann wenigstens leben für ihn. Ja, auch das Waschbecken wird uns nicht einfach so vorgestellt als Waschbecken, sondern auch wieder in eine ganz bestimmte Situation gestellt. Und das ist das Neue, nicht? Das finden wir nicht in 2. Mose, in den Kapiteln über die Stiftshütte. Das ist Offenbarungs. Darstellung der Stiftshütte. Hier an dem ehernen Meer finden wir die Überwinder. Die Überwinder über das Tier und über das Bild und über die Zahl seines Namens. Das Tier hier, das ist das erste Tier aus Offenbarung 13. Das ist ein tierischer Mensch, der in der Zukunft aufstehen wird und den Westen in eine totale Diktatur hineinführen wird. Weil der Westen so chaotisch in Kriege verfallen wird und in Wirtschaftskrisen dadurch auch, so wird dieser Mann den Westen zu einem neuen totalitären römischen Reich führen. Und das, da finden wir Gläubige, die in dieser Zeit über das Tier siegen werden. Wenn wir denken an die, an den Vorgeschmack damals vor 50 Jahren und noch mehr, Hitler, wie konnten Menschen da Überwinder sein? Einerseits dem Staat gegenüber als Untertanen gehorsam sein, aber dann da, wo die Befehle kamen, die gegen Gottes Wort gingen, da Widerstand zu leisten. Das ist so etwas Schwieriges. Nicht? Und da haben wir auch das Thema überhaupt vom Druck der Gesellschaft, vom Gruppendruck. Viele Kinder, die haben so das Gefühl, das Problem vom Gruppendruck, das haben nur sie. Das haben wir als Erwachsene, alle auch. Und wie? Gruppendruck, Angst vor anderen Menschen. Ja, es kann sogar sein, Angst vor Brüdern. Ja, gibt's auch. Das ist etwas ganz Schwieriges. Und das Falsche überwinden, wie kann man das? Und dann wird die Zukunft auch einen Götzendienst bringen in einen noch nie dagewesenen Sinn, in Verbindung mit dem Bild und der Zahl des Namens des Tieres. Und die werden überwinden, die werden sich diesem götzendienerischen Druck der Gesellschaft nicht beugen. Auf Todesgefahr hin. Ja, man fragt sich, wie bringen die das fertig? Da sind sie als Überwinder am gläsernen Meer im Himmel und spielen Harfe. Ist ja toll. Nun, wir haben eigentlich die Erklärung, wie kann man überwinden über schwere Sünde. Das lernen wir hier. Die Priester mussten ja tagtäglich ihre Hände und Füße waschen aus dem Wasser des Waschbeckens. Und dann konnten sie in die Gegenwart Gottes gehen. Und in diesem spiegelblanken Bronzemetall konnten sie sich sehen. Ha. Und das weist hin auf das Wort Gottes. Jakobus 1, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, der tiefer zündet als unser Badzimmerspiegel. Und falsche Dinge in unserem Leben einfach schonungslos aufdeckt. Das soll uns dazu führen, dass wir unsere Sünden bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir all das, was täglich anfällt, dass wir das sofort immer wieder neu ordnen, bekennen, in Ordnung bringen. Das ist das die Lektion des Waschbeckens. Und wenn wir über die alltäglichen Dinge das wirklich in Ordnung bringen und uns kein Konto aufbauen, dann bewahrt uns dies auch vor dem Fallen in schwere Sünde. Das lernen uns diese Überwinder an diesem himmlischen Waschbecken. Sie werden täglich in Ordnung bringen und darum werden sie auch überwinden. Und sie werden durch die schwerste Zeit der Weltgeschichte hindurchgehen. Durch die große Drangsal. Und was mich überwältigt, da finden wir sie mit Harfen Gottes und sie singen nichts von Bitterkeit. Groß und wunderbar deine Werke. Gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist gewaltig. Nicht wahr, es gibt viele Gläubige, die durch sehr schweres Leid gegangen sind. Und die Gefahr, bitter zu werden, ist ja bekanntlich sehr groß. Und da haben wir ein Beispiel. Groß und wunderbar sind deine Werke, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Da verstummen wir. Das drückt uns in den Staub. Beziehungsweise es ermutigt uns, dieses Beispiel heute schon nachzuahmen. Wir sind hier wirklich im Tempel. Da wird ja das Lied Moses und das Lied des Lammes gesungen. Johannes wusste sofort, was das bedeutet. Ha, das ist die Situation vom Schabbat, vom Sabbat im Tempel. Denn damals zur Zeit des Herrn Jesus hat man am Sabbat, am Morgen beim Morgenbrandopfer, das Lied Moses vorgetragen in den Tempelvorhöfen. Das ist 5. Mose 32. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Gerecht und wahrhaftig deine Wege. Und am Abendbrandopfer, das um 3 Uhr begann, am Nachmittag, da hat man das Lied des Lammes gesungen. 2. Mose 15. Das Lied der Erlösung durch das Lamm, das Passalamm in Ägypten. Das ist es. Also wir haben hier wirklich die Sabbat-Situation. Was bedeutet Sabbat? Ruhe. Das ist, was Hebräer 4 sagt, es gibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. Da denken manche, oh, das könnte ja mal noch langweilig werden. Diese ewige Ruhe. Ja, und eine alte Schwester, die hat allerdings ein Temperament wie ein 20-Jähriger, die hat mich mal ganz ernsthaft im Elsass eben gefragt, ja, das könnte schon irgendwie langweilig werden. Und ich weiß, es gibt ja viele Nichtchristen, die haben so Vorstellungen, nicht wahr, in alle Ewigkeit auf einer Wolke mit Posaune spielen. Das wird wirklich, die Engländer würden sagen, boring, langweilig. Ja, es ist ganz wichtig zu sehen, die Ewigkeit wird dynamisch sein. Denn Gott ist ein dynamischer Gott. Ich nehme das nicht zurück. Offenbarung 1. Johannes wünscht Gnade von dem, der da war und der da ist und der da nicht sein wird, eben nicht sein wird, sondern kommt. Ein dynamischer Gott. Nicht statisch. Der da war, der da ist und der da kommt, der aktiv in das Weltgeschehen eingreift. Und in Epheser 2 lesen wir auch davon, im Blick auf die Ewigkeit, heißt es in Epheser 2, was Gott vorhat, Gottes Programm für die Ewigkeit, ganz gewaltig. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gegen uns erwiese in Christo Jesu. In den kommenden Zeitaltern. In der Bibel, das kommende Zeitalter, das bedeutet das tausendjährige Reich. So ein bekannter Ausdruck bei den Juden. Aber die kommenden Zeitalter, das ist die Ewigkeit. Aber da haben wir Zeitalter. Gott hat ein Programm und da wird er den Reichtum, den überschwänglichen Reichtum uns in Christus erweisen. Wird uns nicht gesagt, wie das aussieht. Auf Gott ein Programm, ein dynamisches Programm. Es wird nie langweilig werden, aber die Sabbatruhe bedeutet Ruhe von der Versuchung. Nicht mehr diesen Kampf, den wir heute erleben, diese Auseinandersetzungen der Realität, die ermüden doch manchmal. Und das kommt, die ewige Sabbatruhe. Jetzt gehen wir weiter ins Heiligtum hinein. Jetzt der siebenarmige Leuchter im Heiligtum. Die sieben Feuerfackeln, welche die sieben Geister Gottes sind. Da stellt sich die Frage, aber es gibt ja nur einen Geist Gottes. Epheser 4 sagt es, da ist ein Geist. Nun, die sieben Geister Gottes stellen den Heiligen Geist dar in seiner vollkommen mannigfaltigen Wirkungsweise. Dargestellt in Jesaja 11, Vers 1 mit folgenden Worten. Der Geist Gottes wird ruhen auf dem Messias und er wird dort wie folgt genannt. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Ewigen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Ewigen. Das sind genau sieben Namen. Sieben Namen, entsprechend den sieben Lampen, Fackeln des goldenen Leuchters. Und sprachlich haben wir genau den Leuchter dargestellt. Wir haben zunächst den Namen, sehr allgemein, der Geist des Ewigen, der Geist des Herrn. Und dann werden immer zwei Namen mit dem Wörtchen und verbunden. So haben wir, das ist auch im Hebräischen so. Da haben wir der Geist des Ewigen. Und dann haben wir der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist der Kraft der Geist des Rates und der Kraft und schließlich der Geist der Erkenntnis und Furcht des Ewigen. Wirklich sprachlich der siebenarmige Leuchter. Und was sagt uns das? Wir haben diesen Geist heute zur Verfügung. In einer Welt, die orientierungslos geworden ist, da göttliches Licht zu haben. Wie oft haben wir doch den Eindruck, wir haben keine Weisheit. Und dann, der Herr gibt uns durch seinen Geist Weisheit. Und wir müssen uns auch so oft entscheiden. Und dann ist es auch der Geist des Verstandes. Interessant, in einer Welt, die heute den Verstand mehr und mehr ausschalten will und offen ist für Mystik. Nicht nur in der nichtchristlichen Welt, im Heidentum, in unserem Heidentum, sondern auch unter Gläubigen. Verstand weg, man spricht irgendwelche Laute, die man selber gar nicht versteht. Biblische Sprachenreden wurde von entsprechenden immer verstanden. Das zu beweisen ist nicht das Thema heute Abend, aber so als Hinweis mal. Der Geist des Verstandes ist der Geist des Rates, der uns berät. Und nicht nur einfach in hochgeistlichen Dingen, sondern warum eigentlich nicht beten, wenn wir Schuhe kaufen gehen? Ja. Der Geist des Rates. Wir leben doch manchmal so in zwei Stockwerken, nicht wahr? Irgendwie die geistliche Ebene und dann ebenso die alltägliche Realität. Das ist nicht biblisch. Der Geist des Rates will uns in allen Bereichen beraten. Es ist der Geist der Kraft. Oh. Und wie oft haben wir vielleicht gesagt, wir sind heute schon sehr schwach. Wir sind schwach. Gut. Wir sind schwach, ja. Aber dann sollen wir nicht sagen, dass wir diese Kraft des Geistes heute nicht mehr zur Verfügung haben. Denn das ehrt den Geist Gottes nicht. Und dann ist es der Geist der Erkenntnis, der uns auch hilft, die Bibel zu verstehen. Und ist ein Geist der Furcht des Ewigen. Ehrfurcht vor Gott. Das ist etwas ganz Fundamentales. Der Heilige Geist führt uns dazu, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Das bringt uns dazu, dass wir zum Beispiel keine dummen Witze machen über die Bibel und über Gott. Geht nicht. Das gebietet uns die Furcht des Ewigen, die Ehrfurcht des Ewigen. Ist aber nicht Angst haben vor Gott. Nein, wir haben das geöffnete Heiligtum mit Freimütigkeit. Aber eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und es bedeutet auch nicht Ehrfurcht haben vor uns selber. Dass wir fast verblassen vor Ehrfurcht vor uns selber. Wir denken, das ist gar kein Problem. Aber es ist ein echtes Problem. Und unter Gläubigen. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Religiöse Fanatiker, sogenannte fanatische Fundamentalisten oder Integristen. Was ist ein wichtiges Kennzeichen von ihnen? Die nehmen sich selber tot ernst. Und darum werden sie zu einer tödlichen Gefahr. Und das ist auch eine Gefahr für uns als Gläubige. Wenn wir uns selber tot ernst nehmen, dann werden wir gefährlich. Und das heißt also, es ist wichtig, dass wir auch über uns selber lachen können. Das ist ganz wichtig. Nicht über den Herrn und über sein Wort, aber über uns selber. Übrigens, die Fundamentalisten, das ist schon ein Kapitel für sich. Ich bin auch schon mal durch das Quartier gegangen, der Hisbollah-Terroristen in Beirut. Da sind überlebensgroße Bilder von, immer noch heute, von Khomeini, der mit grimmigem Blick die Leute anschaut. Also, das ist nichts Schönes. Und wenn das Gläubige kennzeichnet, wehe uns. Aber noch etwas. In Ägypten kann man ja auch die Fanatiker sehr gut erkennen können, als ich da in den Straßen Kairos spazierte. Wisst ihr wie? Man erkennt sie am schwarzen Bart. Ja, also jetzt noch weiter zu Sacharja 4. Dort sieht der Prophet, der junge Prophet, in der Vision, ich habe ja gesagt, man soll auch über sich selber lachen können, muss man es auch beweisen. Also, der Prophet sieht dort in der Vision, im Traum, einen siebenarmigen goldenen Leuchter. Toll! Und dann wird ihn gefragt, was bedeutet das?
Und dann sagt ein Engel zu ihm, du weißt nicht, was das bedeutet? Der ist überrascht. Ein israelischer Prophet weiß nicht mal, was die Menorah bedeutet.
Ja, könnt ihr mal jüdischen Freunden fragen, was bedeutet die Menorah? Und der Prophet, frank und frei, ohne Einbildung, nein, mein Herr, ich weiß es nicht.
Und dann wird es ihm erklärt, und da haben wir die Erklärung im Alten Testament von der Menorah. Zacharja 4, Vers 6. Dies ist das Wort des Ewigen an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Ewige der Heerscharen.
Da sind wir enttäuscht. Das wissen wir doch nicht mehr als vorher, nicht? Aber der junge Prophet hat das Ganze auf Hebräisch gehört.
Er hörte die Stimme Gottes. Lovechayil velovechoach ki'im beruchi.
Wie viele Wörter sind das?
7 Wörter entsprechen den 7 Flammen des goldenen Leuchters. Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist.
Damals war das Volk Gottes zurückgekehrt aus Babel. Man musste von unten anfangen. Alles war so schwach am Boden. Viele Probleme von innen und von außen.
Ha, wirklich, Zerubabel fühlte sich als Volksführer wie ein Esel am Berg, vor dem Berg. Und dann dieses Wort. Und dort wird nämlich gesagt, in Vers 7, wer bist du, großer Berg vor Zerubabel?
Das ist der Berg, vor dem er stand.
Zur Ebene sollst du werden. Das heißt, undurchdringbare Probleme können durch den Geist Gottes zur Ebene gemacht werden. Probleme im Volk Gottes, die wir Menschen gesprochen als unüberwindlich betrachten.
Wir haben die Kraft durch den Geist zur Verfügung.
Wir sind schwach, aber der Geist Gottes ist da in seiner vollen Wirkung. Das lehrt uns der himmlische Leuchter. Und
dann kommt das bekannte Wort, Zacharja 4, Vers 10. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Wie oft habe ich gehört, das bedeutet, wenn man in Zeiten der Schwachheit glaubt, dass der Herr große, eindrückliche Dinge tue, dann verachtet man den Tag kleiner Dinge.
Das bedeutet doch genau das Gegenteil. Man verachtet den Tag kleiner Dinge, wenn man nicht mehr glaubt, dass Gott durch seinen Geist Gewaltiges wirken kann und Berge, die vor uns stehen, zur Ebene erniedrigen kann. Das ist die Botschaft. Das lehrt uns der himmlische Leuchter. Und jetzt gehen wir weiter.
Zum goldenen Altar, meine ich. Da haben wir ihn. Johannes sieht einen Boten an diesem Altar stehen, der als Priester räuchert. In ihrer Übersetzung heißt es vielleicht Engel.
Das griechische Wort Angelos heißt einfach ein Gesandter, ein Bote. Das wird gebraucht in der Bibel für Engelwesen, für Menschen.
Ja, auch für Menschen werden auch als Engel bezeichnet. Darum übersetzt man dann besser mit Bote.
Und ich habe darum hier meine alte Elberfelder ein bisschen revidiert, nach meinem Vorschlag. Wir schreiben mal überall Bote, dann wird deutlich, was gemeint ist. Denn das Wort Engel wird in der Bibel auch gebraucht für den Engel des Herrn. Und das ist der Ewige selber. Sieht man in 1. Mose 16. Hagar spricht mit dem Engel des Herrn. Und dann heißt es, und sie sagt, sie nannte den Herrn, der mit ihr redete.
Also, ist der Engel des Herrn, der Herr selbst.
Und hier ist das auch der Fall, dieser andere Bote, Vers 3, das ist der Sohn Gottes. Und es gibt 4 Stellen in der Offenbarung, wo ganz deutlich dieser Ausdruck ein anderer Engel, der Jesus ist. In Kapitel 7, man weiß nicht, wer dieser gewaltige Bote ist. Dann kommt das, und wir sehen, das ist ein Priester. Dann kommt Kapitel 10, und wir sehen, dieser Bote nimmt die ganze Welt wie ein brüllender Löwe in Besitz. Das ist ein König. Und dann Offenbarung 18, dieser andere Bote kündigt mit gewaltiger Macht den Untergang Babylons an. Das ist ein Prophet.
Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann heißt es doch in dem Lied weiter,
fliehen zu ihm wir im Gebet, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Ja. Hier haben wir ihn als Priester. Und es ist dein Zusammenhang mit dem siebten Siegel, das wird geöffnet, es geschieht nichts. Es gibt eine Ruhe im Himmel, aber das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Denn wir haben gestern gesehen, mit dem siebten Siegel beginnt die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte. Ein Weltkrieg, wie das noch nie geschehen ist. Und die Menschheit wird an den Rand der Selbstauslöschung kommen. Und dann kommt diese Einschaltung. Und dieser Bote am Räucheraltar gibt den Gebeten der Heiligen Kraft. Der Jesus sagt in Matthäus 24, für die gläubigen Juden nach der Entrückung, betet, dass eure Flucht ins Ausland, um verschont zu werden während der großen Drangsal, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht und auch nicht im Winter. Stellen wir uns vor, wie die beten werden in dieser Zeit. Sie sehen die größte Not vor sich und dann flehen sie um Gottes Eingreifen. Aber es geht ihnen dann so wie uns oft. Wir haben das Gefühl, wirken unsere Gebete wirklich etwas aus? Flehen die nur bis zur Decke? Und dieser Vers zeigt uns, nein, der Herr Jesus gibt Rauchwerk, das himmlische Rauchwerk in einer vollkommenen Zusammensetzung spricht von der Herrlichkeit seiner Person. Das fügt er unseren Gebeten bei und das gibt Kraft unseren Gebeten. Das ist Beten im Namen Jesu. Das heißt, unsere Gebete werden so vor Gott gebracht, wie wenn der Sohn Gottes selber beten würde. Wie betet der Sohn Gottes? So wie noch nie jemand von uns gebetet hat. Johannes 17 sagt der Herr Jesus, Vater, ich will. Ich habe nie so gebetet. Wenn unsere Kinder sagen, ich will, dann sagen wir haben kein Will in unserer Familie. Ja, man kann sagen, ich hätte gerne, ich möchte gerne, und es gibt so viele Formulierungen. Aber der Sohn Gottes betet, Vater, ich will, weil er Gott gleich ist. Und unsere Gebete kommen so vor Gott. Durch ihn. Durch den Sohn. Und das gibt Kraft. Und in Offenbarung 9, Vers 13 wird noch gesprochen über die vier Hörner des Altars. Hörner sind ein Bild der Kraft und der Macht. Das weiß man spätestens, wenn man einmal zu tun gehabt hat mit einem Stier. Nun, es sind vier Hörner. Das heißt, Gebet im Namen Jesu hat weltweite Wirkung. Gemessen vier Enden der Erde. Und das haben wir zum Beispiel so deutlich erlebt, als jahrelang Gläubige in Ostdeutschland gebetet haben, dass die Mauer fällt. Kein Historiker hätte das für möglich gehalten. Und dann kam der 9. November, die Mauer fiel. Wie lange haben Gläubige hinter dem Eisernen Vorhang gebetet, dass der Eisernen Vorhang fällt? Man hat es nicht für möglich gehalten und er ist gefallen. Wir sehen, also auch unsere missionsstrategischen Gebete, die haben weltweite Bedeutung. Wir können beten, dass Länder aufgebrochen werden für das Evangelium. Das lehrt uns der himmlische Rauchaltar. Und das nicht nur so allgemein, sondern auch ganz persönlich für uns. Gebet hat gewaltige Kraft. Mein Ältester war vielleicht etwa 8 oder 9, kam einmal zu mir und dann hat er gesagt, Beten nützt. Er hat eine Gebetserhörung erlebt. Was lehrt uns? Einfach die Lektion. Nehmen wir heute Abend mit. Beten nützt. Gut, ich habe kürzlich nochmals mit ihm darüber gesprochen. Und er sagte, nein, stimmt doch gar nicht. Er hat nichts mehr davon gewusst. Das ist unser Problem. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir alles Gutes getan hat. Wir sind so wahnsinnig, ja wirklich, wörtlich meine ich, wahnsinnig vergesslich. Beten hilft, beten nützt, und seien wir doch nicht so vergesslich. Und jetzt kommt das Schönste, das habe ich natürlich für den Schluss aufgehört. Die Bundeslade im Himmel. Jetzt sind wir in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Mit Freimütigkeit. Und wir dürfen Gott nennen unseren Vater. Das ist etwas ganz Besonderes. Gut, jemand möchte widersprechen und sagen, ja, aber das tun die Juden auch. Die beten doch in vielen Gebeten, beten sie zum Beispiel, kommt auch im Talmud vor, Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmel. Das ist absolut jüdisch. Absolut jüdisch. Aber Vater ist im Judentum im Sinn von Schöpfer, von Urheber, von Erzeuger der Schöpfung. So zum Beispiel Jesaja 63, das ist alttestamentlich belegt. Jesaja 64, Vers 8. Und nun, Ewiger, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Gott als Schöpfer. Aber der Herr Jesus ist gekommen und hat den Vater geoffenbart. Besonders im Johannesevangelium sehen wir das. Der Herr Jesus spricht dauernd vom Vater. Etwa 120 Mal bis Johannes 14. Dann bekommt er eine Sehnsucht und sagt, Herr, zeige uns den Vater. Er spricht dauernd vom Vater. Und der Jesus nannte den Vater Abba. Aramäisch, Hebräisch, Papa. Das heißt Papa. Das ist nicht das gleiche wie Vater. Das ist das Hebräische Av, Vater, oder Avinu, unser Vater. Aber, und die rabbinische Literatur lehrt, man darf Gott nicht Abba nennen. Das ist ungeziemend. Merken wir, welchen Impact, was das beinhaltet, welche Konsequenzen. Markus, der Herr Jesus in der größten Not im Garten Gethsemane, aber Papa, er der ewige Sohn, der diese Beziehung gehabt hat von Ewigkeit her. Nicht durch Schöpfung, er ist der ewige Sohn, aber. Und dann Galater 4 und Römer 8 sagt uns, dass der Geist der Sohnschaft in unserem Herzen gesandt ist. Und er ruft, aber, Papa. Also wenn auch die rabbinische Literatur sagt, man darf das nicht, das Neue Testament, das von Gott inspiriert ist, sagt uns, wir dürfen Gott aber nennen, Papa. Und das ist wirklich nicht das Gleiche. Es ist doch interessant, bei den Kindern so zu beobachten. Nicht bei allen, aber vielen. Die sagen zu Hause zum Beispiel Papa oder Papi oder alle Daddy, und es gibt alle möglichen Formen, nicht? Ja. Aber dann, wenn sie zu den Kindern hinausgehen und sagen, was der Papa gesagt hat, dann sagen sie, mein Vater hat gesagt. Die sagen, ab einem bestimmten Alter sagen die plötzlich nicht mehr, mein Papa hat gesagt. Mein Vater hat gesagt. Zu Hause fahren sie weiter, Papa. Das zeigt, das ist doch etwas Intimes mit darin, dass das will man nicht einfach so preisgeben den anderen Kindern. Und diese Intimität haben wir mit dem Vater. Aber Hand aufs Herz, fragten wir die Rabbiner noch nicht so sehr. Wann habt ihr jemals jemanden gehört, der gebetet hat, Papa? Ich habe warten müssen auf eine Togo-Reise nach Afrika und dann habe ich einen jungen Schwarzen in der Versammlung gehört. Papa. Das hat mich schon wirklich getroffen. Und mal habe ich auch gehört den ehemaligen die ehemalige rechte Hand des Diktators in Togo. Von diesem blutrünstigen Diktator, der hat sich bekehrt vor einiger Zeit und hat dann das schmutzige Geschäft aufgegeben. Und ihn habe ich gehört, wie er gebetet hat, Papa, nous te prions pour le Togo. Papa, wir bitten dich für Togo. Das Land liebt dir. Und diese Beziehung zu dem Ewigen, ihn als Papa anzurufen und dann die Anliegen bringen. Und das ist echtes Christentum. Dass wir auch im Alltag, wenn irgend Überraschungen kommen, unangenehme, dann können wir einfach in unseren Herzen sagen, aber, Papa. Gut, es hat mal mir jemand entgegengehalten, ja, das sollte man eigentlich nicht sagen, Papa. Man sollte aber sagen. Denn schließlich sagt ja Paulus im Römerbrief, den er auf Griechisch geschrieben hatte, schreibt er ja auch aber und nimmt ein aramäisches Wort und nicht ein griechisches. Und dann sagt er Vater, Pater, das heißt Vater, das heißt nicht Papa. Ja, also das sollte man höchstens aber sagen, aber ja nicht Papa. Wir sehen, wie wir rabbinisch und wie jüdisch gesetzlich wir eigentlich sind. Und wie nahe das uns liegt. Und dann muss man sich überlegen, ja, gibt es auf Griechisch ein Wort, das Papa bedeutet? Und dann ist es ein bisschen schwierig. Es gibt in der griechischen Literatur ein Wort, das heißt Patridion. Das heißt Väterchen. Mit Verkleinerungsform. So wie die Russen, nicht? Die sagen dann Väterchen. Das ist nicht geziemend für Gott. Diese Verkleinerungsform. Und weil die reiche griechische Sprache kein Wort für Papa hatte, muss es sich auch aramäisch entlehnen, aber. Und das arme Schweizerdeutsche ist so reich, dass wir eben ein Wort haben, Papa. Und natürlich auch das Hochdeutsche, das sowieso, ja? Da habt ihr das auch. Also, das hat wirklich etwas auf sich. Und ich will nicht jetzt insistieren, man muss Papa sagen, oder anstatt aber und so weiter. Es geht einfach darum, dass wir verstehen, worum es geht. Es geht, dass wir diese Herzensbeziehung zu dem Ewigen wirklich kennen, im Alltag. Und einfach immer wieder so, als Stoßseufzer, unseren Papa richten. Und jetzt schließe ich endgültig. Letzten Abend kann ich das noch erlauben, weil ich komme ja sowieso nicht mehr jetzt morgen, meine ich.
Zur Buße musst du nochmals kommen.
Wie?
Zur Buße musst du
nochmals
kommen.
Ach so. Ich weiß, dass du gnädig bist. Ich komme. Ja, jetzt möchte ich noch mit deinem Tempelschatz schließen. Offenbarung 2, Vers 17 sagt der Herr Jesus: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das verborgene Manna. Jetzt gehen wir noch weiter hinein ins Allerheiligste. Wir haben noch nicht das Zentrum erreicht. In der Bundeslade drin war doch ein goldener Krug mit Manna. Das ist das verborgene Manna. Nach jüdischer Überlieferung ist das immer noch im Tempelberg in Jerusalem zu finden. Gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wenn sie dann endgültig eindringen in den Berg. Aber da haben wir das Original im Himmel. Das verborgene Manna. Was ist das Manna? Das spricht von dem Herrn Jesus, dem Brot aus dem Himmel. Johannes 6. Die Israeliten wurden dadurch gespiesen in ihrer Reise durch die Wüste. Tagtäglich. Und so können wir uns von dem Herrn Jesus ernähren durch das Lesen des Wortes. Tagtäglich stärkt uns das, die Beschäftigung mit ihm. Warum heißt das eigentlich Manna oder Man? 2. Mose 16, die Israeliten kamen aus den Zelten und sahen zum ersten Mal das körnige Weiße auf dem Boden der Wüste Sinai. Und dann fragten sie, Man, who? Was dies? Was ist das? Mann oder Manna, das heißt einfach was? Was ist das? Das ist eine Frage. Und wohl uns, wenn wir so die Bibel lesen, dauernd Fragen stellen. Was bedeutet das? Was hat das mir zu sagen? Was ist die Bedeutung dieses Ausdrucks für die heutige Zeit? Was sagt das über den Herrn Jesus, über den Heiligen Geist, über den Vater aus? Und so weiter. Ein großer amerikanischer Politiker wurde einmal gefragt, warum haben Sie eine so große Allgemeinbildung? Und hat er gesagt, ich habe mich nicht gescheut zu fragen. Ja, aber es geht um geistliche Erkenntnis. Fragen, Fragen. Und wir kommen nicht aus dem Fragen heraus, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen in seinem Wort. Aber da haben wir verborgenes Manna. Das heißt, Herrlichkeiten warten auf uns, die ganz besonders verborgen sind. Und die wird der Herr Jesus uns in der Herrlichkeit noch geben. Das soll langweilig sein. Den ewigen, unendlichen Sohn Gottes immer mehr kennenzulernen in alle Ewigkeit. Wir schätzen ihn so gering ein. Er ist die unaussprechliche Gabe, 2. Korinther 9, Vers 17. Das heißt wirklich, man kann ihn nicht beschreiben. In alle Ewigkeit werden wir verborgenes Manna essen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Der Jesus sagt, ich gebe ihm einen weißen Stein. Der weiße Stein in der Antike. Es steht hier auf Griechisch Psephos. Das war der Stimmstein beim Gerichtshof. Die Richter, die bei dem Angeklagten für Freisprache stimmten, die legten einen weißen Stein in die Urne und die für Schuldspruch plädierten einen schwarzen Stein. Der Jesus sagt, den Erlösten, die durch seine Kraft überwinden, ich gebe ihm einen weißen Stein. Du bist gerecht. Aber nicht nur das. Der weiße Stein war in der Antike auch ein Einladestein. Wenn man einen Gast ganz besonders ehren wollte, dann lud man ihn ein, indem man ihm einen weißen Stein übergab und darauf seinen Namen geschrieben. Oh, ha, da bekommen wir einen Stein mit unserem Namen drauf. Persönliche Einladung. Und was gibt es auf dem Speisezettel? Verborgenes Manna. Stimmt alles zusammen. Und so haben wir also diese Einladung. Und das ist eine ganz persönliche Einladung. Wir denken so oft, wir sind doch ein Kollektiv. Alle Erlösten zusammen, ein Leib. Jawohl, wunderbar. Aber das Individuelle bleibt auch in aller Ewigkeit. Das ist das Schöne. Und wir werden in aller Ewigkeit eine Beziehung haben zu dem Herrn Jesus, in die niemand anders hineinblicken kann. Einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Na gut, das ist also top secret. Der Herr Jesus gibt uns eine neue Bezeichnung, die unser neues Wesen durch die Wiedergeburt beschreibt. Herrlich. Unsere Identität in Christus bleibt in aller Ewigkeit und der Herr Jesus umschreibt sie mit einem neuen Namen, das weiß nur er, ganz persönlich mit ihm. Diese Beziehung, ganz persönlich, das bleibt in aller Ewigkeit. Das ist so schön, so herrlich. Ich habe in einer Bibelausstellung in Zürich mit jemandem gesprochen, der hat mich angesprochen, stellte sich vor als Buddhist. Sagte ich, ja, aber das ist doch schon ein Problem. Ich meine, da glaubt ihr doch eigentlich, dass Persönlichkeit, das ist nur Einbildung. Gibt gar keine Persönlichkeit. Das ist alles Einbildung. Und darum gibt es ja auch keine echte Liebe, wenn es keine Personen gibt. Das ist ein großes Problem für hinduistische Frauen und Männer in der Ehe. Die lieben sich, viele, und die wissen aber, eigentlich ist das alles nur Einbildung. Denn sie ist gar nicht sie und ich bin gar nicht ich. Das ist doch verrückt, das ist alles Einbildung. Liebe ist eigentlich gar nichts Reelles, aber Persönlichkeit zu sein, das ist biblisch, weil Gott ist der persönliche, unendliche Gott und er hat uns als Personen geschaffen und er will zu uns ganz persönlich in alle Ewigkeit eine Beziehung haben. Eine Beziehung, eine Wertschätzung, die nur er wirklich kennt. Vielleicht gibt es Bekannte, die finden dich ein bisschen komisch. Ja? Gut. Aber wir dürfen wissen, einer empfindet uns nicht als komisch. Der wird uns wertschätzen mit einem neuen Namen. Und das ist sein Wunsch, ganz persönlich mit dir in Ewigkeit Gemeinschaft zu pflegen. Das bringt uns wirklich zum Staunen, zum Danken. Ein so großer Erlöser. Und das möchte uns auch eben die himmlische Stiftshütte in der Offenbarung alles lernen. Nicht mehr für uns selber leben. Tagtäglich uns reinigen im Selbstgericht, damit wir Gemeinschaft haben, uns führen lassen durch den Heiligen Geist, vertrauen, dass unser Gebet Wirkung hat und dann dieser Zugang zum Herzen des Vaters, zum Herzen des Sohnes. Ja, ich sehe, ich habe zu lang gemacht. Ja, doch noch.
Sie haben erwähnt, die Seele von denen, die geschlachtet worden sind, haben
ja.
Wer ist das?
Also kann man Schweizerdeutsch reden jetzt, oder ist jemand, der lieber hätte... Du bist
also Hochdeutsch, dann.
Ja, klar. Nein, aber ich sage jetzt... Kritisch,
meinst du? Gut Schweizerdeutsch, ja.
Geht, ja. Also. Das sind also Märtyrer, die während des Siegelgerichts leben, denn es geht nicht um das sechste Siegel. Das werden also Gläubige nach der Entrückung, ich habe ja versucht gestern zu zeigen, dass die Entrückung noch vor dem ersten Siegel stattfindet, wo er das Auftreten vom Antichrist bringt. Und die bittet Gott um Rache. Es ist ganz überraschend, bis wann, o Herrscher, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das ist doch eine überraschende Sprache im Neuen Testament. Und das zeigt, dass man wirklich den Zeitabschnitt von der Gnade hinter uns haben dort, und dass das die Zeit ist von dem Gericht. Und das sind also Gläubige, jüdische Züge oder israelische Züge, die nach der Entrückung werden missionieren und wegen dem ins Leben kommen.
Aber Sie sagen, Sie präzisieren
es
zwar jüdisch.
Das ist ja nicht so ausdrücklich gesagt, aber Sie werden dort verglichen mit dem Mond, der zu Blut wird. Und das wäre doch ein Hinweis speziell auf das jüdische Zeugnis. Denn das Zeugnis nach der Entrückung wird speziell von Zion ausgehen. Und natürlich dann wird es auch nicht-jüdische Züge geben. Aber wie man das so in der Anfangszeit ist, wäre das doch ein Hinweis speziell, dass man so um jüdische, also israelische Züge geht. Weiter? Ja, bitte.
Genau, Tempel, wo Ezechiel geschrieben wird der erst im 1000-jährigen Reich erbaut?
Ja.
Hat er eine Beziehung zur Stiftshütte, wo wir jetzt auch so schön haben betrachtet?
Also der Tempel in Hezekiel wird ja beschrieben ab Kapitel 40. Und vorher, 38, 39, haben wir ja noch die Vernichtung vom letzten Find, Rosch aus dem äußersten Norden. Das heisst, wir sind dort ganz am Ende von der Gerichtszeit nach der Entrückung. Und dann kommt plötzlich der neue Tempel und Landverteilung. Wir sind also dort deutlich im 1000-jährigen Reich. Und dort wird der Tempel gebaut werden. Es ist im Judentum so, dass man den nächsten Tempel möchte bauen nach der Anweisung von Hesekiel. Und es gibt allerdings ein grosses Problem, weil die meisten Höhen sind gar nicht angegeben und Materialien sind praktisch nicht angegeben. Es ist so detailliert, aber wenn man es genau liest, fehlt ein Haufen. Und darum sagen sie ja, wenn dann mal der Prophet Elia kommt, der wird es uns dann erklären. Und bis dahin stützen sie sich auf einen Kommentar, der heisst Malbim. Und nachdem wollen sie es bauen. Aber dort hat es natürlich diverse Knöpfe drin. Und so werden sie den nächsten Tempel, den dritten Tempel, nach dem Kommentar bauen. Und nachher kommt dann der Herr Jesus und wird dann zeigen, wie man den richtig baut. Und das gibt dann der vierte Tempel. Wobei auch der dritte Tempel wird von Gott anerkannt werden, bis er verunreinigt wird. Also, Ezekiel geht wirklich um den Endzeit-Tempel. Und es ist interessant, wo die Juden zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, haben sie das Buch Ezekiel schon gehabt. Und sie haben den Tempel nicht gebaut nach Ezekiel. Weil sie, so auch die jüdische Überlieferung, gewusst haben, dass sie nicht in der Endzeit sind. Und heute weiss man im Judentum, im orthodoxen Judentum, wir sind in der Endzeit und darum visieren sie den Ezekiel-Tempel an. Das ist ganz, ganz interessant.